Jetzt hatten wir eben die Gelegenheit, dem Herrn zu sagen, was wir gerne weitergeben wollen, Anliegen, die wir haben, haben ihn gelobt. Wir wollen dann aber auch ihm die Gelegenheit geben, zu antworten. Und er tut das in seinem Wort. Er sagt, in seinem Wort hat er uns alles gegeben, was wir zum Leben, zur Gottseligkeit benötigen. Und manchmal, wir lesen die Geschichten oder sehen auch die Überschriften und sagen, ja, das kenne ich ja. Ich weiß schon, wie es ausgeht. Aber Gott hat das nicht einfach nur geschrieben, damit wir wissen, was irgendwann mal passiert ist, sondern hat es für uns geschrieben, weil er uns damit lehren möchte. Und weil dies hier ist, wie Gott zu uns redet, wollen wir das aufmachen und auf ihn hören. In dem Überblick über dem Alten Testament sind wir jetzt gerade so weit, dass die Israeliten die letzten 40 Jahre durch die Wüste gewandert sind und auf die Einnahme des Landes vorbereitet wurde. Und Mose hat sie dann bis an die Grenze des Landes geführt. Wir haben das vorhin in 5. Mose 34 gehört und auch von dem Berg Nebo, auf dem er dann war und das Land sehen durfte. Und das ist genau dieser Blick, den er dann vermutlich hatte. Und es sehen durfte, aber nicht mehr hineingehen durfte. Und jetzt sind wir dann bei Josua und jetzt soll es endlich losgehen. Und Gott hat die Israeliten so vorbereitet, aber er hat auch uns vorbereitet. Nicht um mein Land einzunehmen, aber für die Aufgaben, die wir im Moment haben. Und wir sollen dann vorbereitet sein, das, was wir gehört haben, das, was wir lernen, das auch umzusetzen. Und das mussten jetzt auch die Israeliten tun. Und das wollen wir jetzt auch von ihnen lernen. Und wir sind in Josua 6. Und ich lese das Stück für Stück vor und wir fangen an in Vers 1. Josua 6, Vers 1. Da heißt es, und Jericho hatte seine Tore geschlossen und blieb verschlossen vor den Söhnen Israel. Niemand ging heraus und niemand ging hinein. Ich möchte zuerst, dass wir erkennen, wir müssen uns den Herausforderungen stellen. Die erste Stadt, zu der die Israeliten kamen, war eben Jericho. Und das ist eine Skizze, wie es vermutlich damals ausgesehen haben kann. Sie war das Tor zum Land und ein Beispiel, warum die frühere Generation gesagt hat, das können wir nie und nimmer einnehmen. Sagen, wir kommen hier, wir sind nicht groß ausgerüstet und wir kommen dahin und da ist eine Stadt mit mehreren Befestigungsringen, mit starken, festen Mauern. Wie sollen wir das je einnehmen? Und wir müssen zwar keine Städte einnehmen, aber auch wir haben mit Widerstand zu kämpfen. Aber die Bibel sagt uns im Neuen Testament, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Epheser 6, Vers 12. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Aber wenn du einen anderen Kampf hast, brauchst du auch andere Waffen. Wenn du einen irdischen Feind hast, kannst du auch mit irdischen Waffen kämpfen. Aber wenn es geistige Mächte sind, da helfen auch irgendwelche Bomben und sonst was nicht. Unsere Ausrüstung besteht daher auch nicht aus Speeren oder Maschinengewehren, sondern aus dem Wort Gottes. Und was ich auch möchte, dass wir erkennen, und das ist gerade, wo es auch einen großen Unterschied gibt zum Neuen Testament, ist, wo der Feind ist. Hör mal, der Kampf ist nicht gegen die böse Gesellschaft um uns, sondern gegen die bösen Gedanken in uns. 2. Korinther 10. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Unser größter Kampf ist nicht, dass sich irgendwie eine Stadt bessert oder dass wir ein anderes Land einnehmen oder. Unser Kampf ist mit unseren Gedanken. Das hatten die Israeliten zum gewissen Ausmaß auch. Ihre Gedanken waren, das schaffen wir nie. Und deswegen haben sie das vorher auch nicht, weil sie so sehr auf die Umstände geschaut haben und nicht auf ihren Gott. Und es wäre tatsächlich unmöglich, wenn sie nur in sich selber das machen sollten. Aber sie brauchten diesen Blick zu sagen, Gott, du hast versprochen, du wirst uns dieses Land geben. Du hast uns bis hierher geführt und du wirst uns auch weiterführen. Und das, wenn wir wieder Gedanken haben zu sagen, mag sein, dass es bei anderen funktioniert, bei mir klappt das nie. Dass wir sagen, warte, diesen Gedanken, ich muss ihn gefangen nehmen. Ich kämpfe damit. Und womit kämpfe ich? Nicht mit irgendwelchen Schwertern oder Maschinengewehren, sondern mit dem Wort zu sagen, Gott, du hast zugesagt, du wirst mich nicht verlassen. Und du hast zugesagt, dass du das gebrauchen möchtest und dass du uns hindurchtragen wirst. Und ich nehme das in Anspruch. Da ist unser Kampf. Und ich habe es absichtlich so formuliert, weil einige sagen vielleicht, da bin ich nicht so ganz einverstanden, der Kampf ist nicht gegen die böse Gesellschaft um uns. Ich habe absichtlich geschrieben, böse Gesellschaft. Ich sage nicht, es ist alles gut. Aber was ich sage, es ist nicht wie in Jericho, wir müssen die Stadt einnehmen, wir müssen mit Schwert und Pfeil und Bogen dagegen kämpfen, sondern wir lassen uns verändern und andere sehen das und sie werden von innen heraus verändert. Das ist, was Gott heutzutage bewirken möchte. Und wir müssen uns der Herausforderung stellen. Wir dürfen nicht einfach sagen, klappt sowieso nicht, habe ich schon x-mal probiert. Die Israeliten hat es 40 Jahre vorher auch schon probiert. Hat nicht funktioniert, weil sie es in eigener Macht tun wollten. Aber zu sagen, Gott, dir ist es nicht unmöglich. Wir wissen, dass du verändern kannst. Du kannst einen Saulus zu einem Paulus machen und du kannst mich verändern. Und vielleicht denkst du in deinem Kopf zu sagen, ja, aber du kennst mich nicht. Du kennst meine Umstände nicht. Du weißt nicht, wie schwer ich damit zu kämpfen habe. Ich vielleicht nicht, Gott schon. Und ihm ist es nicht unmöglich. Und er ist derjenige, der sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Ich helfe dir. Nimm es in Anspruch, rufe mich an in der Not und ich werde dich erhören. Dass wir wirklich uns dem stellen und sagen, Gott, ich will deine Verheißung in Anspruch nehmen. Ich will mich nicht in Hoffnungslosigkeit verlieren. Ich will dir vertrauen, dass du am Wirken bist. Es kann sein, dass du auch die anderen einnimmst, aber du möchtest einen größeren Platz in meinem Leben einnehmen. Und ich will dir vertrauen. Ich will dir vertrauen, dass du recht führst, wenn ich mich auf dich verlasse. Wie tun wir das? Nun, hier stand erstmal dabei diese Stadt Jericho und keiner ging rein, keiner ging raus, war umstellt und die wollten natürlich auch keinen reinlassen. Also was passiert? Verse 2 bis 5. Da sprach der Herr zu Josua. Siehe, ich habe Jericho, sein König und seine tüchtigen Krieger in deine Hand gegeben. So zieht nun um die Stadt alle Kriegsleute einmal rings um die Stadt herum. So sollst du es 6 Tage lang machen. Und 7 Priester sollen mit 7 Widderhörnern vor der Lade hergehen. Aber am 7. Tag sollt ihr 7-mal um die Stadt herumziehen und die Priester sollen dabei in die Hörner stoßen. Und es soll geschehen, wenn man das Widderhorn anhaltend bläst und ihr den Schall des Horns hört, dann soll das ganze Volk ein großes Geschrei erheben. Die Mauer der Stadt wird dann in sich zusammenstürzen und das Volk soll hinaufsteigen, jeder gerade vor sich hin. Sie stehen vor der Stadt, sie sehen, dass die zu ist und das nächste, was passiert ist, Gott redet. Und wir sollen als erstes auf Gottes Anweisung hören. Hören zu sagen, Gott, was hast du dazu zu sagen. Ich befürchte, dass es in unserer Gebetszeit häufig so ist, wir hatten eben Gebetszeit gehabt und wir beten, aber wir nehmen uns dann nicht anschließend die Zeit, drauf zu hören. Ja, das ist wie wenn du jemanden irgendwie eine Bitte vorträgst und sagst, ich habe da ein Problem, kannst du mir helfen? Bei mir ist das, weiß nicht, das Rohr zu Hause gebrochen. Und du sagst das und gehst weg. Und wartest auf keine Antwort. Und manchmal machen wir das in den Gebeten so. Hör Gott, ja, also da sind ein paar Leute krank und ich habe dieses Problem und diese Situation und habe noch diese Prüfung zu schreiben. Amen. Tschüss. Aber lassen wir Gott auch antworten. Lassen wir ihn wirken, sagen, Gott, was willst du mir jetzt in dieser Situation sagen? Ich habe dir gerade geschildert. Und die Israeliten, die schauen auf Jericho und Gott redet. Und wir müssen hören. Wir müssen hören. Gott, was sagst du zu dieser Situation? Ja, du hast recht. Da steht nicht drin, im Jahr 2025 bin ich sowieso und habe mit dieser Situation zu kämpfen. Aber Gott sagt, ich habe all diese Berichte schon geschrieben, damit wir daraus lernen und damit wir entnehmen können, wie wir auch mit der Situation, mit der du konfrontiert bist, mit deiner Arbeit, mit deiner Schule, mit deiner Gesundheit, mit deinen Finanzen. Es steht alles drin. Ja, kein Register mit deinem Namen, aber die Anweisung, wie Gott möchte, dass wir damit umgehen. Und diese Anweisung, die er hier gibt, ist auch keine militärische Anleitung. Nicht so, so musst du es immer handhaben, weil auch in anderen Städten später hat er andere Anweisungen gegeben. Die Anweisung war die Aufforderung, dem Herrn zu vertrauen und nicht konventionellen Methoden. Sie sollten nicht auf die Stadt schauen und sagen, lass mich mal überlegen, wie können wir das einnehmen? Wo gibt es irgendwie, dass wir über die Mauer rüberkommen oder unter die Mauer durchkommen? Oder wo sind irgendwo die Schwachstellen? Gott sagt, okay, bevor du dir irgendwie groß Gedanken machst, alles, was auf die Ideen, die du kommen wirst, werden sowieso nicht funktionieren. Ich habe einen Weg. Höre, was ich dir sage. Und manche, die diesen Bericht dann lesen, gerade wenn sie sehr skeptisch der Schrift gegenüber sind, die versuchen dann irgendwie eine logische Erklärung zu finden. Sagen, war das irgendwie Erdbebenbereich oder wie kann das sein oder wurde das unterspült oder und versuchen eine Erklärung zu finden, die den Mauerfall ausgelöst haben könnte. Aber jede natürliche Erklärung bleibt mangelhaft, denn es war nicht die Methode, die funktioniert, sondern unser Vertrauen ist in Gottes Wort und nicht unsere Weisheit. Es war nicht mach das so und das funktioniert. Weil wenn das der Trick wäre, dann hätten sie das bei jeder nächsten Stadt auch gemacht. Aber Jericho ist das einzige Mal, wo sie so vorgegangen war. Es war also nicht zu sagen, hier ist die Methode, sondern Gott sagt, höre auf mich und, das kommt gleich als nächstes, tue dann auch, was ich dir sage. Vertrauen auf die Anweisung, die Gott gibt, selbst wenn die völlig unlogisch klingen. Ich meine, die Israeliten hören sich das an und sagen, habe ich mich da wirklich nicht verhört? Ich meine, so ein bisschen was haben wir ja schon erlebt. Wir haben im Ostjordanland schon gegen ein paar Könige gekämpft. Und das haben wir noch nie gemacht. Einfach mit ein bisschen Musik um die Stadt rumziehen und warten, dass Gott den Sieg schenkt. Bist du dir sicher, dass das funktioniert? Aber Gott gibt uns auch im Neuen Testament Anweisungen, wo wir vielleicht auf den ersten Blick sagen, bist du dir sicher? Zum Beispiel Lukas 6, Vers 27. Aber euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Ich tippe mal, das ist nicht unsere natürliche erste Reaktion. Aber es ist die Anweisung, die Gott gibt. Ja, was ist aber jetzt, wenn der Nachbar mich so behandelt, wenn der Chef mich so behandelt? Ja, Gott gibt eine Anweisung. Ja, aber das kann ich nicht. Gott gibt die Befähigung. Und wir dürfen ihm das sagen, zu sagen, Gott, ich kann das nicht. Und wenn die Israeliten zu Gott sagen, hey, wir sollen Jericho einnehmen, wir können das nicht. Man sagt, ja, natürlich nicht. Das weiß ich auch, dass ihr das nicht könnt. Aber tut, was ich euch sage und es wird euch gelingen. Lieb deine Feinde. Heißt nicht, die werden ihre Tore aufmachen und zu deinen besten Freunden werden. Nicht unbedingt. Kann sein, dass Gott das wirkt. Aber zu sagen, ich verändere dich und ich sorge für dich. Höre auf das, was Gott sagt. Ja? Denn wenn wir nur das tun, was wir für sinnvoll erachten, stellen wir uns über Gottes Wort. Dann hören wir nicht mehr auf ihn, sondern hören auf unsere eigene Meinung. Ja, wenn die Israeliten sich das anhören, zu sagen, wir sollen da einfach rummarschieren und ein bisschen Musik spielen. Und das eine ganze Woche lang. Das findest du in keinem Strategiebuch für Städteeinnahmen. Hat noch nie funktioniert, sehe keinen Grund, warum das funktionieren sollte. Dann hätten sie ihre Erfahrung und ihre Weisheit über Gott gestellt. Aber wie wir gleich sehen, ist zu sagen, Gott, du hast es gesagt. Und wir vertrauen dem, was du gesagt hast. Und das ist auch, was Josua direkt vorher gelernt hat. Wenn du mitliest und ein Kapitel zurückschaust, Josua 5, ab Vers 13, das sind die letzten Verse, direkt vor Kapitel 6, da heißt es: Und es geschah, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah, und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber, und sein Schwert war gezückt in seiner Hand. Da ging Josua auf ihn zu und sagte zu ihm: Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Und er sprach: Nein, sondern ich bin der Oberste des Heeres des Herrn, und gerade jetzt bin ich gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und huldigte ihm und sagte zu ihm: Was redet mein Herr zu seinem Knecht? Da sprach der Oberste des Heeres des Herrn zu Josua: Ziehe deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Direkt vorher musste Josua erkennen: Es ist nicht ich bin der Heerleiter, nicht ich bin der Chef, nicht ich muss dafür sorgen, diese Stadt einzunehmen, sondern dort ist der Oberste und ich bin sein Knecht. Wie sehen wir das bei Gott? Sehen wir uns als derjenige: Ja, aber das ist meine Lebenssituation. Das sind meine Umstände. Ich muss mich drum kümmern. Oder beugen wir uns vor dem Herrn und sagen: Gott, ich bin nur dein Knecht. Ich weiß nicht. Ich kann die Stadt nicht einnehmen. Ich kann den Job nicht halten. Ich kann den Feinden nicht vergeben. Ich kann nicht den Nächsten so lieben wie mich selbst. Aber ich bin dein Knecht. Du bist der Chef. Du entscheidest. Du sagst. Und wenn du sagst, dann wollen wir das umsetzen. Und das ist, was als nächstes passiert. Vers 6, in Kapitel 6. Und Josua, der Sohn des Nun, rief die Priester und sagte zu ihnen: Hebt die Bundeslade auf, und sieben Priester sollen sieben Widderhörner vor der Lade des Herrn hertragen. Und zum Volk sagte er: Macht euch auf und zieht um die Stadt. Die Gerüsteten aber sollen vor der Lade des Herrn hergehen. Und es geschah, als Josua zum Volk geredet hatte, da machten sich die sieben Priester auf, die die sieben Widderhörner vor dem Herrn hertrugen, und stießen in die Hörner. Und die Lade des Bundes des Herrn folgte ihnen. Die Gerüsteten zogen vor den Priestern her, die in die Hörner stießen. Und die Nachhut des Zuges folgte der Lade, wobei man immerfort in die Hörner stieß. Dem Volk aber hatte Josua befohlen: Ihr sollt kein Kriegsgeschrei erheben und eure Stimme nicht hören lassen. Kein Wort soll aus eurem Mund kommen, bis zu dem Tag, an dem ich euch sagen werde: Erhebt das Kriegsgeschrei. Dann sollt ihr das Kriegsgeschrei erheben. So zog die Lade des Herrn um die Stadt, einmal rings um sie, und sie kamen wieder ins Lager und übernachteten im Lager. Und früh am Morgen machte sich Josua auf, und die Priester trugen die Lade des Herrn. Und die sieben Priester, die sieben Widderhörner vor der Lade des Herrn hertrugen, stießen im Gehen immerfort in die Hörner. Die Gerüsteten zogen vor ihnen her, während die Nachhut des Zuges hinter der Lade des Herrn folgte, wobei man immerfort in die Hörner stieß. So zogen sie auch am zweiten Tag einmal um die Stadt. Dann kehrten sie zum Lager zurück. So taten sie es 6 Tage lang. Es geschah am 7. Tag, da machten sie sich früh auf, beim Aufgang der Morgenröte, und zogen in derselben Weise 7-mal um die Stadt. Nur an diesem Tag zogen sie 7-mal um die Stadt. Und es geschah beim 7. Mal, da stießen die Priester in die Hörner. Und Josua sagte zum Volk: Erhebt das Kriegsgeschrei, denn der Herr hat euch die Stadt gegeben. Sie haben die Anweisung gehört, was Gott gesagt hat, und dann mussten sie auch der Anweisung gehorchen. Sie mussten das umsetzen. Ich fände es super spannend, wenn drinstehen würde, was Josua gedacht hat, als er das dem Volk weitergegeben hat. Also wir haben jetzt einen Plan. Gott hat zu mir geredet. Alle zuhören? Hier ist der Plan, hier ist, was wir machen. Wir stehen morgen auf, lassen die Priester vorangehen mit den Widderhörnern, und ihr seid alle still und wir folgen denen einmal rum und das reicht. Ja? Ich weiß nicht, was sie sich gedacht haben. Ich bin mir sicher, mindestens ein paar waren da, um zu sagen: Kommst du auf keine bessere Idee als das? Ich bin mir sicher, einige beim Gehen haben sich gedacht: Was soll das denn schon wieder? Das ist Israel. Kann sein, dass es genauso heiß ist wie bei uns hier im Moment. Ganz außen rum gehen und wir sind das ganze Volk. Okay, es steht hier, also es kann sein, dass es die kriegsfähigen Männer waren, bin ich mir nicht ganz sicher. Trotzdem, auch da, du kennst deine Kollegen, du kennst deine Nachbarn. Ich bin mir sicher, da waren ein paar dabei, die sich beschwert haben. Vielleicht hat es auch zwischendurch geregnet. Also, können wir bis morgen warten? Aber nein, hier ist die Anweisung Gottes. Und im Vertrauen, du hast es gesagt und ich tue das unabhängig von den Umständen. Ich werde dir vertrauen. Und genau das ist Glaube. Glaube ist nicht die Abwesenheit von Zweifeln, sondern das gehorsame Handeln. Es ist nicht, ist sowieso egal, weil ich habe so meine Zweifel, ob das tatsächlich funktioniert, dann mache ich das nicht. Sondern Gott, du hast gesagt. Und ich hoffe, dass das tatsächlich funktioniert. Aber weil du gesagt hast, werft eure Sorgen auf mich, denn ich sorge für euch, werde ich das tun. Ich werde beten und ich werde es bei dir lassen. Und ich werde nicht den ganzen Tag drüber nachsinnen zu sagen, aber was ist, wenn das schief geht? Sondern sagen, Gott, du hast gesagt, das ist, was wir tun sollen, das ist, was ich tue und ich vertraue dir für das Ergebnis. Und das darf auch nicht nachlassen, wenn es nicht gleich funktioniert. Denn ich kann mir gut vorstellen, ein paar sind ersten Tag rumgegangen und haben gesagt, die Mauer hat immer noch keine Risse. Wirklich morgen nochmal? Gut, zweimal. 7 Tage hat die letzten Tage auch nichts gebracht. Kannst fast die Skepsis hören, oder nicht? Aber im Gehorsam, im Vertrauen, Gott, du hast es gesagt, tun sie dieses. Und erst am 7. Tag sollten sie das Kriegsgeschrei erheben. Vers 16, denn der Herr hat euch die Stadt gegeben. Sie sagen, okay, jetzt ist es soweit und Gott gibt den Sieg. Und wir vertrauen darauf, dass zu seiner Zeit er die Gebete erhören wird. Er eingreifen wird. Er diese Person, für die wir beten, überführen wird, dass sie auch zum Glauben kommt. Er den anderen helfen wird, dass oder mir helfen wird, dass die Beziehung sich bessert. Oder. Wir vertrauen darauf und sagen, Gott, hier ist das, was du mir gegeben hast. Und weil du es sagst und ich dir vertrauen möchte, werde ich dieses tun und danach handeln. Wie sieht das dann für uns aus? Wir umkreisen die Leute 7 Tage und dann schreien wir sie an und hoffen, dass sie in sich zusammenbrechen. Das ist nicht der Gedanke. Okay? Wir erheben unsere Stimme nicht zum Geschrei, sondern zum Gebet. 1. Petrus 4, Vers 7. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Wir schreien nicht, damit Mauern einbrechen. Wir rufen zum Herrn und sagen, Gott, du musst dich dessen annehmen. Unsere Feinde sind nicht hinter irgendeiner Mauer verborgen. Der größte Feind ist die Sünde in mir. Und Herr, du kannst sie besiegen. Du kannst mich verändern. Und du kannst die Feinde zu Freunden machen. Du kannst andere für dich gewinnen. Du kannst verändern. Dann kommt noch eine kleine Ergänzung hier in den Versen 17 bis 19, die will ich jetzt als nächstes lesen. Dort heißt es, und die Stadt selbst und alles, was darin ist, soll dem Bann des Herrn verfallen sein. Nur die Hure Rahab soll am Leben bleiben, sie und alle, die bei ihr im Haus sind, weil sie die Boten versteckte, die wir ausgesandt hatten. Ihr jedoch sollt euch vor dem Gebannten hüten, damit ihr nicht an anderen den Bann vollstreckt, selbst aber etwas von dem Gebannten nehmt und das Lager Israels zum Bann macht und es ins Unglück bringt. Alles Silber und Gold sowie die bronzenen und eisernen Geräte sollen dem Herrn heilig sein. In den Schatz des Herrn sollen sie kommen. Hab das mal so überschrieben, beherzige die Warnung. Nachdem man sagt, okay, jetzt geht's los, jetzt dürft ihr rufen, wir sind, alle Umrundungen der Stadt sind beendet. Dann sagt er, aber denkt daran, alles, was in der Stadt ist, gehört dem Herrn. Sie soll unter dem Bann sein, das heißt vernichtet werden. Das galt nicht für alle Städte, aber für Jericho schon. Und das wurde schon vorher in 5. Mose begründet, wo es heißt in Kapitel 7, er wird ihre Könige in deine Hand geben und du wirst ihre Namen ausrotten unter dem Himmel. Kein Mensch wird vor dir bestehen, bis du sie vernichtet hast. Die Bilder ihrer Götter sollt ihr mit Feuer verbrennen. Du sollst nicht das Silber und das Gold, das an ihnen ist, begehren und es dir nehmen, damit du dadurch nicht verstrickt wirst, denn ein Greuel für den Herrn, dein Gott, ist es. Und du sollst keine Greuel in dein Haus bringen, damit du nicht gleich ihm dem Bann verfällst. Du sollst es als abscheulich verabscheuen und es für einen greulichen Greuel halten, denn gebanntes ist es. Ja? Einfach zu sagen, ihr sollt euch nicht damit assoziieren und deswegen musste das in diesem Fall komplett vernichtet werden. Und Gottes Warnungen sind nicht umsonst. Die Anweisungen, die er uns in seinem Wort gibt, sind deswegen da, weil er weiß, dass wir Schwierigkeiten damit haben. Wenn du ins nächste Kapitel schon mal schaust, in Kapitel 7, Vers 1, da heißt es, doch die Söhne Israel vergriffen sich in Untreue an dem Gebannten. Gott wusste schon, was passiert. Er schreibt seine Warnung nicht umsonst. Er gibt seine Anweisung, auch im Neuen Testament, nicht umsonst. Er gibt sie, weil er weiß, wir haben damit zu kämpfen, dass uns das nicht immer leicht fällt. Aber wir sollen ihm vertrauen. Und Achan nahm dann von dem, was dem Herrn geweiht, was ihm heilig war, und stahl damit von Gott. Ja, und wir müssen verstehen, dass alles, was wir sind und was wir haben, gehört ultimativ dem Herrn. So, wir haben es von Gott empfangen, sogar unsere eigenen Körper. 1. Korinther 6, Vers 20. Ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Wir sind erkauft worden. Es gehört nicht uns. Sagen Gott, du hast es erkauft, es gehört dir. Was ich habe, ich bin nur Verwalter, inklusive dem eigenen Körper. Und ich soll es nicht zu einem Götzen machen, aber ich soll es auch nicht einfach vergammeln lassen, sondern ich soll sagen, Herr, es gehört dir. Es soll verwaltet werden, es soll gebraucht werden, so wie du es möchtest. Lass mich ein treuer Verwalter sein mit dem, was du gibst. Und er warnt hier davor. Für viele war sicherlich, und Achan hat es genommen, war das Gold, das Silber, bei ihm waren es dann auch noch Gewänder, die anderen Gegenstände, war eine Versuchung zu sagen, ja, warum sollen wir das einfach alles vernichten? Ich hätte einen Gebrauch dafür. Und er sagte, ich möchte gerade, dass du nicht diesem hinterherläufst, dass das nicht zu deinem Götzen wird. Und Gott möchte uns warnen, zu sagen, es ist nicht, dass wir kein Geld haben dürfen, es ist nicht, dass wir keine Kleidung haben dürfen, aber er warnt davor und sagt, wenn das, was andere haben, ich das unbedingt haben muss, dann wird mir das zum Götzen. Und es verführt mich, so zu leben wie die anderen, die unter Gottes Gericht sind. Er sagt, hab Acht. Begnüge dich mit dem, was ich dir gebe. Sei zufrieden, sei dankbar, wie wir vorhin auch schon in der Gebetszeit gesagt haben. Und die Konsequenzen betrafen dann ganz Israel. In Kapitel 7, Verse 11 bis 13 greifen sie dann die nächste Stadt ein und mehrere Soldaten sterben, weil einer, Achan, gesündigt hat. Gott kann die Sünde nicht segnen. Nun, so ein Bann gibt es im Neuen Testament nicht mehr. Aber es gibt schon die Warnung, kein Freund der Welt zu sein. Zum Beispiel Jakobus 4, Vers 4. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Ich will diese Dinge der Welt unbedingt, das ist, wo mein Herz ist, das ist, wo meine Hingabe ist. Er erweist sich als Feind Gottes. Und der Grund, warum er es anspricht als ihr Ehebrecherin, das war nicht an eine ganz kleine Gruppe geschrieben, sondern das war an die Gemeinde geschrieben. Ja, das war an Gläubige geschrieben, Jakobus. Ja, warum bezeichnet er sie so? Weil Gott sagt, wenn unsere Hingabe, unsere erste Liebe zu den Dingen dieser Welt ist, sei es Gold, sei es Silber, sei es Autos, sei es Häuser, sei es Gewänder, dann brecht ihr die Ehe mit Gott. Dann ist die erste Liebe, dann ist die Hingabe, dann ist die Einheit mit Gott nicht da, sondern unsere Liebe gilt jemand anders, gilt anderen Gegenständen. Und so sieht Gott das dann. Und wir sollen da auch aufeinander Acht haben. Weil, wie gesagt, hier die Israeliten, sie waren alle in Mitleidenschaft gezogen, weil Achan sich dieser Lust, dieser Begierde für diese Dinge der Welt hingegeben hat, hatte Konsequenzen auf alle anderen. In 1. Korinther 5 lesen wir dann, euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja bereits ungesäuert seid. Denn auch unser Passahlamm Christus ist geschlachtet. Darum lasst uns das Fest feiern. Nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Nun heißt das, wir sollen alle rausfegen, die nicht vollkommen sind. Nee. Aber was er hier beschreibt ist, ja, mit dem Sauerteig, sagt nicht mit dem Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Es ist nicht mit dem Sauerteig von, jetzt muss ich irgendwelchen Namen finden, der keiner hier ist. Keine Ahnung. Denk du dir einen aus. Sonst ist aus Versehen doch jemand da. Was gemeint ist, er sagt, nicht fegt diese Leute raus, sondern fegt die Sünde raus. Fegt das alte Verhalten raus. Ändert das. Aber wir sollen dieses tun. Er sagt, das ist nicht gut, dass er das einfach alles zulässt und sagt, ja, kein Problem, keiner von uns ist vollkommen und wenn du so lebst, ist es dein Problem und alles ist in Ordnung. Nee, ist nicht alles in Ordnung. Wir sollen aufeinander Acht haben, aber, bitte hör zu, nicht als Spione, sondern als Inspektoren. Was ist der Unterschied? Spione suchen nach Schwachstellen, um sie dem Feind zu verraten. Inspektoren schauen, damit es gut funktioniert. Okay? Die Absicht ist eine komplett andere. Und bemerkenswert ist der Kontrast hier in Vers 8. Was hier nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit. Okay? Sondern mit was? Was ist für dich das Gegenteil von Bosheit und Schlechtigkeit? Wenn du nicht liest, würdest du ja denken, mit Güte und Herzlichkeit oder irgendwie sowas. Der Kontrast, den er hier zeigt, ist nicht, wir sind nicht mehr so schlecht, sondern wir sind jetzt besser, wir sind jetzt gut genug. Den Kontrast, den er zeigt, ist mit Lauterkeit und Wahrheit. Wie ist das ein Kontrast zu Bosheit und Schlechtigkeit? Er sagt, wir alle haben mit der sündigen Natur zu kämpfen. Der Unterschied ist, dass ich mich nicht einfach der Bosheit hingebe, sondern dass ich ehrlich, lauter bin und der Wahrheit. Dass ich mich Gottes Wort stelle zu sagen, ja, ich habe mich schuldig gemacht, aber ich will umkehren. Oder so formuliert, das Gegenteil von Bosheit ist nicht Perfektion, sondern eine demütige Ehrlichkeit. Dass ich nicht sage, ich bin so, ich mach so und ich bleib so, sondern zu sagen, ich brauche Gottes Hilfe und er kann mich verändern. Und genau aus dem Grund ist auch hier die Anweisung für Rahab die Ausnahme, weil, Vers 17, sie die Boten versteckte. Was war bei ihr anders? Die Boten waren bei ihr in Kapitel 2. Und damit wir es verstehen, weil wir suchen nur ein paar Texte aus dem Alten Testament raus, wir können nicht jeden Text machen, lese ich einmal kurz aus Kapitel 2, die Verse 11 und 12. Da hat sie die Kundschafter schon bei sich aufgenommen und redet mit ihnen. Und sie berichtet, als wir, also die Leute in Jericho, es hörten, was Gott mit euch gemacht hat, da zerschmolz unser Herz und in keinem blieb noch Mut euch gegenüber. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. So schwört mir nun beim Herrn, weil ich Gnade an euch erwiesen habe, dass auch ihr an meines Vaters Haus Gnade erweisen werdet und gebt mir ein zuverlässiges Zeichen. Was ist der Unterschied? Sagt, uns allen ist der Mut entflohen. Wir alle haben gehört, was Gott mit euch in Ägypten getan hat und auch an den anderen Königen. Und wir alle haben gedacht, wir können dem nicht widerstehen. Was ist der Unterschied? Der ganze Rest der Stadt hatten diesen Bericht gehört, aber haben sich trotzdem dem gegenüber verschlossen. Wir haben gesagt, wir hören, da ist ein großer Gott, aber wir wollen ihn nicht. Wir wollen unser eigenes Reich, wir wollen unsere Stadt, wir wollen so weitermachen wie zuvor und wir wollen euch nicht haben. Rahab sagte, ich weiß, er ist der wahre Gott. Und ich habe euch aufgenommen, seid mir gnädig. Nicht, ich habe es jetzt verdient, sondern sei mir gnädig. Es waren nicht ihre guten Werke, die sie bewahrt haben, sondern ihr Glaube. So heißt es auch in Hebräer 11, Vers 31. Durch Glauben kam Rahab, die Hure, nicht mit den Ungehorsam um, da sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. Weil sie diesem Herrn sich anvertraute. Sie wird hier zwar weiter als Hure identifiziert, aber sie hat es nicht weiter praktiziert. Sie hat sich von dem abgewandt und hat gesagt, ich setze jetzt mein Vertrauen in den Herrn. Und das finden wir auch in 1. Korinther 6 im Neuen Testament wieder. Da heißt es, oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Unzüchtige, Götzendiener, Ehebrecher, Weichlinge, Männernschlafende, Diebe, Habsüchtige, Trunkenbolde, Lästerer, Räuber werden das Reich Gottes nicht erben. Und das sind manche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Rahab war so gewesen, aber sie ist verändert worden und wir können so verändert werden. Wir können also dem Gericht entgehen, wenn wir unsere Schuld bekennen und uns davon abwenden. Und das ist genau, was im Neuen Testament mit Buße gemeint ist. Zu erkennen, zu sagen, ich habe falsch gehandelt. Ich habe auf die Dinge dieser Welt vertraut. Ich habe auf meine Ausbildung, ich habe auf meinen Beruf, ich habe auf meine Fähigkeiten vertraut, statt auf den Herrn. Und ich erkenne das und wende mich ab und sage, ich kann nicht aus eigener Leistung zu Gott kommen. Ich vertraue auf seine Gnade. Achan liebte die Welt und ging in den Tod. Rahab wandte sich zum Herrn und bekam das Leben. Welche Richtung gehen wir? Suchen wir nach diesen Dingen und hoffen, dass uns das Leben Zufriedenheit, Glück beschert? Oder wenden wir uns zum Herrn und sagen, Herr, ich brauche dich. Ich brauche deine Kraft, ich brauche deine Weisheit, ich brauche deine Geisteswirken, damit ich Liebe, Freude, Friede, Langmut, Sanftmut habe. Ich habe das nicht in mir selber. Ich brauche dich, beherzige seine Warnung. Und schlussendlich vertraue dem Herrn für das Ergebnis. In den Versen 20 bis 27 wird dann beschrieben, wie sie das Geschrei erhoben und die Stadtmauern in sich zusammenfielen, sie den Bann vollstreckten, aber auch hineingingen und Rahab herausholten und okay, das ist die Zusammenfassung und ich lese dann noch den letzten Vers, Vers 27, da heißt es, und der Herr war mit Josua und die Kunde von ihm verbreitete sich durch das Land, ganze Land. Ja. Mussten dem Herrn vertrauen und das, was menschlich gesehen unmöglich erschien, hat Gott getan. Gott schenkte den Israeliten den Sieg und schenkte Rahab das Leben, weil sie ihm vertraute. Und sie überlebte nicht nur, sie wurde ein Teil von Israel und, wenn du in Matthäus 1,5 nachliest, Teil des Stammbaums des Messias. Und das Geheimnis des Ganzen finden wir in Vers 27, was ich eben gelesen habe. Der Herr war mit Josua. Dies wurde überall bekannt. Der Herr war mit Josua. Nicht Josua war ein großartiger Feldherr, sondern er diente einem großen Gott. Der Erfolg beruhte nicht auf der Strategie Josuas, sondern auf dem Segen Jahwes. Und unser Erfolg beruht nicht auf unseren Strategien, auf unserem Vermögen, auf unserer Leistung, auf unserer Weisheit, sondern auf dem Segen des Herrn. Und so müssen wir ihm das anbefehlen und vertrauen, dass er recht will. Über Josua wurde die Kunde verbreitet. Der Herr war mit ihm. Was wird über dich? Was wird über mich gesagt? Wir erobern keine Städte, aber erobert der Herr dein Herz. Und dass er wirken kann und Leute sagen werden, der Herr war mit ihr, der Herr war mit ihm, der Herr ist mit uns. Ohne ihn wird Jericho verschlossen bleiben. Ohne ihn werden die Herzen der Menschen um uns herum verschlossen bleiben. Ohne ihn bleibt dein eigenes Herz verschlossen. Aber er kann die Riegel sprengen. Er kann die Mauern zerstören. Er kann, was sich in unseren Gedanken ihm gegenüber entgegenstellt, er kann das überwinden. Wie tut er das? Durch das Vertrauen in sein Wort. Wirst du ihm glauben? Einmal, wenn du es noch nie getan hast, um errettet zu werden, wie Rahab das getan hat. Die kam als bekannte Hure zum Herrn und er hat sie nicht abgelehnt. Und wenn du demütig zu ihm kommst, er wird dich nicht ablehnen. Aber wenn du schon zu ihm gekommen bist, und das sind die meisten von euch, vertrauen wir ihm auch für die Situation, in der du jetzt gerade bist. Vor den Mauern, wo du denkst, die sind uneinnehmbar. Das ist unmöglich. Unserem Gott ist es nicht unmöglich. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns nicht nur einfach eine Geschichte erzählst, wie du damals den Israeliten geholfen hast, eine Stadt einzunehmen. Und du möchtest uns lehren, wie wir Mauern überwinden, wie wir Widerstand überwinden und vor allen Dingen, wie du möchtest, dass wir vorgehen, was in unseren Köpfen, in unseren Herzen vor sich gehen soll. Und Herr, ich bete, dass auch wenn wir diesen Saal wieder verlassen, dass wenn wir in unseren Alltag gehen, dass wir nicht im Hinterkopf haben, naja, das war die Geschichte von Jericho und da sind Mauern gefallen, sondern da ist ein Gott und der ist mit Josua gewesen und dadurch konnte Josua tun, was menschlich unmöglich war. Und dieser Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und dieser Gott will mir helfen. Und ich darf entweder wie eine Rahab zum ersten Mal kommen oder wie ein Josua zum wer weiß wievielten Mal. Ich darf mich vor ihm beugen und sagen, du bist der Herr, ich bin dein Knecht. Bestimme du, leite du, ich werde so denken, ich werde so reden, ich werde so handeln, wie du es möchtest und ich werde dir vertrauen, was du daraus machst. Herr, ich bete, du weißt, was für jeden von uns die Herausforderungen sind und wir alle haben Herausforderungen. Hilf uns, dass wir nicht einfach nur das hören und dann sagen, nee, ich mache mein eigenes Ding, sondern dass wir hören und handeln und dass du deinen Segen darauf legst. In Jesu Namen. Amen.